Heute sprechen wir über den wiederkehrenden Wunsch nach Erbschaftssteuer in Österreich für Superreiche, die jedoch schon ab 1 Million Euro anfangen soll. Dann über das Klimaticket und wie die Teuerung die Nachfrage dämpft. Holland will Sparer mit fiktiven Steuern bestrafen. Flatex bringt endlich Aktiensparpläne. Open Claw, was jetzt aktuell durch die Medien geht, geht jetzt nach San Francisco. Und im Österreich-Blog, da schauen wir uns den Turbinenkönig Andritz an. Und damit herzlich willkommen zur 166. Folge des Finanzen verstehen Podcasts. Heute wieder mit dabei der Philipp, also ich, und der Matthias. Servus, Mottl.
Grüß dich, Philipp. Freut mich, bei dieser wunderschönen Episodennummer dabei zu sein.
Ja, 166, cooler wäre es 666, aber da brauchen wir noch ein bisschen hin, gell?
Das wird noch ein bisschen dauern.
Aber wir sind auf jeden Fall dran, dass wir das hoffentlich auch noch schaffen werden. Also ich bin guter Dinge. Matthias, wir haben letztes Jahr schon über das Thema geredet, dass alles teurer wird und unter anderem auch das Klimaticket. Und jetzt habe ich eine interessante News gefunden, dass beim Klimaticket schon ein Verkaufsrückgang zu verzeichnen ist. Weil du es dir letztes Jahr noch gekauft, der bei 1095, oder?
So um den Dreh, ja. Ich glaube, es war schon ein Ticken teurer, aber jetzt ist es ja dann noch einmal teurer geworden, Anfang 26.
Oder hast du das, glaube ich, du hast es Mitte 2025 gekauft, da waren wir auf knapp 1200, 1180, genau, weil die 1095 sind ja letztes Jahr schon einmal angehoben worden. Und das Klimaticket ist ja letztes Jahr eigentlich zweimal angehoben worden, eben von 1095 im Jänner auf 1180 und dann im Juli nochmal auf 1300, im Juli auf 1300. Und heuer, 2026, ist schon auf 1400 Euro gestiegen. Das heißt, innerhalb von ein Jahr fast 300 Euro teurer. Und jetzt habe ich gesehen, dass jetzt schon 7.000 weniger Klimatickets verkauft worden sind. Wenn man das umrechnet, sind das schon über 9 Millionen weniger an Einnahmen für den Staat, also in dem Fall halt für Wien, aber das fließt ja in die Staatskasse größtenteils. Und das darf man eigentlich nicht. Und was da noch gar nicht dabei ist, und das steht im Jahr drin, ist eben diese Steigerung von 1.300 auf 1.400, weil das war erst heuer im Jänner. Somit gehe mal stark davon aus, dass im Laufe des Jahres vielleicht noch ein Einbruch kommt, weil letztes Jahr war es ja so wie du zum Beispiel, haben ja viele das Günstigere noch gekauft, bevor es dann teurer wird. Und wenn jetzt von diesen 1100, was du gezahlt hast, in die Richtung, auf einmal das 1400 kostet, dann werden wahrscheinlich einige überlegen. Wie schaut es bei dir aus, Matthias? Wirst du es da wieder gönnen?
Ich glaube, ich werde es mir nicht mehr gönnen, um bei diesem Sprachgebrauch zu bleiben. Es ist einfach vom Preis her, ja. Du musst ja schon wirklich viel dann fahren, dass sich das noch auszahlt. Ich glaube, bei mir war es jetzt an der Grenze, dass ich sage, mit meinen Besuchen, vor allem auch dann, wenn ich jetzt einmal weiter in den Westen fahre oder so, dass ich da mal den Zug nutzen kann. Das genieße ich schon sehr. Aber dann, dass du dann wirklich so oft fährst, dass sich der Preis dann rentiert und vor allem auch dieses Umsteigen, also steigst du dann wirklich vom Auto um auf den Zug, würde ich ja quasi so ja dann auch machen, aber würde ich mir dann das Klimaticket kaufen, parallel zum Auto? Wahrscheinlich nicht, außer mir ist Geld quasi dann wieder schon so egal, dass ich einfach das Ticket kaufe, dass ich bedenkenlos, und das ist ja der schöne Luxus, bedenkenlos in ganz Österreich in jedes öffentliche Verkehrsmittel steigen kann, weil das ist wirklich ein fantastisches Gefühl, einfach einzusteigen, anzukommen und nie sich irgendwelche Gedanken machen, welches Ticket brauche ich jetzt für diesen Bus, für die BIM oder für die Bahn. Also das ist schon Luxus.
Das heißt, das müsste man sich eigentlich durchrechnen, gell, wenn man viel mit dem Zug unterwegs ist, plus die Öffis, weil du kannst damit wirklich alle Öffis nutzen, oder wie?
Richtig, also in Österreich nahezu alle öffentlichen Verkehrsmittel, die benutzbar sind. Also ich gebe da ein fantastisches Beispiel für jeden, der ein Klimaticket hat, bitte unbedingt nachmachen, der in Wien wohnt. Fahr mit dem Zug von Wien nach Landeck in Tirol und dort steigst du dann aus, gehst auf den Bahnhofsvorplatz und 10 Minuten nachdem der Railjet ankommt, fährt ein Bus, ich glaube, der hat die Nummer 512 oder irgendwas mit 500, der fährt auf jeden Fall nach Mals in Südtirol. Und du kannst mit dem Bus bis auf den Reschenpass rauffahren. Das ist die letzte Station, die quasi unter Anführungszeichen in Österreich ist. Und da steigst du aus. Das dauert in Summe, ich glaube, 5,5 Stunden oder was. Oder 6,5 Stunden. Und dann bist du oben am Reschen. Pass. Vor dir der Reschensee, dahinter das Ortlergebirge, das sind ein paar 4000er, auf die du runterblickst. Und das ist einfach wunderschön, einmalig, und die Verbindung ist so super aus Wien raus. Also du brauchst einmal umsteigen und bist gefühlt am anderen Ende von Österreich, auf einem, ja, wirklich auf einem Pass oben, wunderschöner See, super nettes kleines Dörfchen, und da kannst du ja einfach die Natur genießen, abschalten und ja fürs Wochenende mal rüberfahren.
Spannend. Hast du das einmal gemacht, oder wie?
Natürlich. Habe ich schon ein, zwei Mal gemacht. Ich habe es dann mit dem Rennrad kombiniert, weil auf dem Bus, man glaubt es kaum, kann man hinten dann sogar 5 Räder rauf montieren. Der Busfahrer hat sogar nicht einmal irgendwas verlangt dafür, dem war das wurscht. Der hat einfach gesagt, ja, hau's rauf. Und gemeinsam mit meinem Bruder habe ich das letztes Jahr alles gemacht. Wirklich ein Traum. Wunderschön. Kann ich jedem empfehlen. Und das ist so das Schöne, sage ich jetzt mal, mit dem Klimaticket, dass du halt so viele Orte entdecken kannst, die öffentlich gut angebunden sind, aber trotzdem so versteckt, weil ich traue mich jetzt mal behaupten, der Großteil der Leute, mit denen ich so spreche, die waren wahrscheinlich jetzt noch nicht am Reschenpass oben. Warst du schon mal am Reschenpass?
Du, wahrscheinlich bin ich über den runtergefahren, wo ich nach Südtirol gefahren bin, aber ich komme möglicherweise auch nicht, keine Ahnung. Aber ich,
na, du bist wahrscheinlich nach Bozen runtergefahren, oder?
Brixen, Bozen,
ja, genau, ja, da bist du nicht über den Reschenpass, sondern über den, boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, peinlich.
Wurscht, ich nehme bei wem mal nachgeschaut, gell, für alle, die kein Klimaticket haben und trotzdem auf den Reschenpass fahren wollen mit dem Zug.
Was kostet es?
75 bis 120, eine Strecke.
Eine Strecke.
Das heißt, da könnte man eigentlich 10-mal fahren fast, kannst du sagen, ne?
Ja. Und der Vollständigkeit halber den Brennerpass natürlich. Also du bist, also man fährt ja den Na, Brenner rauf und dann Brenner runter.
Ja,
ja, ja. Aber ja. Gott sei Dank gibt's Google.
Genau, so ist es.
Für solche Hirnaussetzer am späten Abend, weil ich glaube, Philipp, das sollten wir auch einmal erwähnen. Den Podcast, den wir jetzt doch schon fast über ein Jahr regelmäßig aufnehmen, einmal die Woche, den nehmen wir in aller Regel unter der Woche auf zur eher späteren Stunde, also meistens so 18, 19, 20 Uhr herum. Und das ist so quasi unser kleines Projekt am Abend, dass wir nach Feierabend sozusagen durchgehen. Und ja, das funktioniert eigentlich die letzten Jahre ziemlich gut. Ist sich immer ganz gut ausgegangen. Was sagst du?
Voll, finde ich auch gut. Obwohl die Garmin, die Body Battery eigentlich schon sagt, ja, unter 50%, aber es geht trotzdem dahin, ne?
Wo bist du gerade?
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es war jetzt nur so eine kurze Dings.
Blöde Aussage, muss ich gleich ausnutzen für so eine Frage.
Weißt du's?
Kurz nach. Ich habe es jetzt schon, ja, ich habe es gleich aufgemacht, meine Body Battery ist jetzt noch bei 29.
Ui, ja, du hast ja heute auch schon einen Haufen geleistet, aber ich werde jetzt gleich nachschauen, weil eigentlich ist das ja relativ schnell, ich muss halt in der App nachschauen, weil am Handy finde ich es natürlich nicht.
Ah, das macht nichts, ich mache da weil einfach so einen unbezahlten Werbeeinsprecher für Garmin-Uhren, weil die sind ja wirklich fantastisch, habe ich schon seit vielen, vielen Jahren und mittlerweile, oder dann kurz nachdem ich Markus und Philipp kennengelernt habe, habe ich den Markus dazu gebracht, dass er sich eine Garmin-Uhr für den Sport kauft, und jetzt freut es mich auch sehr, dass der Philipp auch seit kurzem eben eine Garmin Fenix, ich glaube es ist die 6X, am Handgelenk trägt. Und ja, ich glaube, jetzt kann man vielleicht einmal abstimmen. Hast du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, eine Smartwatch oder eine Sportuhr auf deinem Handgelenk? Dann gerne mal unten bei der Podcast-Abstimmung mitnehmen. Entweder ja, Team Sportuhr, oder nein, keine Uhr oder analoge Uhr.
Also, wie man sieht, bin ich ja noch nicht so lange Garmin-Nutzer, jetzt habe ich echt lange gebraucht, dass ich es wieder finde. 30 ist die Bodybatterie. Also 30.
Perfekt, ja. Also sind wir auf demselben Niveau sozusagen vom Körperlevel her.
Jetzt holen wir die letzten Prozent noch raus für die Folge und danach schlafen wir ein.
Sehr gut. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir eine Garmin-Uhr zugeschickt bekommen.
Ah, das hast du gar nicht mitgekriegt. Ja, das gern, immer gern. Garmin, mittlerweile bin ich wirklich ein Fan davon und das ist wirklich geil. Ich habe früher mal ein Polar gehabt. Ah, das war eine Katastrophe. Aber die Garmin ist schon echt geil. Also das muss ich echt sagen. Hut ab, Garmin. Falls ihr uns zuhört, schickt uns gerne eine Uhr.
Wir sind gerne Brand Ambassadors. Vor allem auch der Kundenservice. Und das ist so ein super Beispiel, warum Kundenservice ein wichtiges Thema ist. Ich habe einmal ein Problem gehabt mit der Garmin-Uhr. Die hat plötzlich einfach den Geist aufgegeben. Und dann habe ich Garmin geschrieben und die haben mir super schnell zurückgeschrieben und super ein Angebot gemacht für quasi ein Refurbed-Gerät, das quasi von ihnen frisch aufgesetzt wurde für, ich glaube, 140 Euro oder was. Das neue Gerät damals hat über 500 oder 600 Euro gekostet. Und dieses Refurbed-Gerät habe ich immer noch. Es liegt jetzt quasi blöderweise unbenutzt im Schrank, weil ich halt jetzt ein anderes, quasi eine höherwertige Uhr von Garmin gekauft habe, aber wird heute noch funktionieren. Also wirklich tipptopp Kundenservice.
Ja, echt cool. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt von Garmin weiter zum nächsten Thema. Und zwar
gehen wir wieder zum Finanzen quasi.
Genau, zum Wesentlichen. Die Konjunktur steigt wieder, die heimische Wirtschaft wächst. Das hat jetzt ein neuer Research-Bericht von der Unicredit besagt, dass heuer 2026 die Konjunktur um 1% steigen soll. Ja, 1% klingt jetzt nicht viel. Nächstes Jahr soll sogar 1,5% steigen. 2025 war es nur 0,5 und das Jahr vorher war mal minus, 2 oder 3 Jahre, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall positive Vorzeichen und super gut. Du hebst den Finger, Matthias.
Sprich. Genau, was ist da auch immer ganz wichtig ist, dazu zu sagen, das ist in aller Regel das Realwachstum, von dem da die Sprache ist. Also quasi die Inflation plus was on top drauf ist.
Sehr gut, und dann sind wir eigentlich bei über 3% schon fast, ne? Weil die Inflation heuer wird aktuell geschätzt von der Bank Austria nämlich auf 1,9%. Das heißt, da sind wir schon weit weg von dem, wo wir letztes Jahr waren, die letzten 3, 4 Jahre wieder waren. Das war ja wohl ein absoluter Wahnsinn. Letztes Jahr, 2025, war noch bei 3,5% im Durchschnitt. Natürlich, Inflation heißt aber nicht, dass es billiger wird, sondern nur langsamer teurer. Das wissen wir eh schon alle, wenn man es öfter zuhört. Und was ich rausgesucht habe, die Wachstumstreiber aktuell sind Dienstleistungssektor und die Gastrobranche, weil die Skigebiete extrem gut ausgelastet sind. Das habe ich jetzt so rausgelesen. Was natürlich eher verhalten ist und dabei getrübt ist, sind natürlich die Baubranche, weil die erst wieder in die Touren kommen muss. Aber alles in allem sind es eigentlich gute Vorzeichen, dass Österreich vielleicht dieses Jahr wieder ganz gute Zahlen liefern wird, beziehungsweise wachsen wird. Und ja, also es ist eigentlich ganz, ganz interessant. Matthias, hast du noch was zum Ergänzen?
Ja, genau. Thema Inflation, Philipp. Ich habe ja heute eine Arbeit oder ein bisschen eine Arbeit weitergebracht für unser Lehrlingsworkshops-Thema. Und da habe ich eine Frage reingebracht und die würde ich dir gerne stellen. Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast. Wie hat sich denn die Kaufkraft von 10.000 Euro entwickelt, die seit 2010, also knapp ein bisschen mehr als 15 Jahre her, auf einem unverzinsten Konto lag? Sind die 10.000 Euro, ich glaube, in etwa gleich geblieben? Haben wir oder sind aus 10.000 Euro kaufkraftmäßig 8.500 Euro geworden? Oder sind aus 10.000 Euro kaufkraftmäßig auf einem unverzinsten Konto knapp 6.400 Euro geworden?
Ich nehme Nummer 3.
Nummer 3.
Also ich nehme die 6.000, weil ich weiß, dass die letzten 3 Jahre waren wir wahrscheinlich bei insgesamt 20-25%. Also sind wir da schon bei den 8.000 drunter. Also ich schätze mal die 6.000, was ja eine Katastrophe wäre, wenn das stimmt.
Du hast absolut recht. Die pessimistischste Antwort war in diesem Fall richtig. Also das ist so verrückt, 2010. Ich glaube, da können wir uns viele, die zuhören, noch gut erinnern, was das quasi für ein Jahr war. Es war 2010. Aber aus 10.000 Euro 6.400 Euro Kaufkraft, das ist ein Wertverlust von deutlich mehr als, also es sind 36% minus unterm Strich. Das ist schon wirklich verrückt.
Weißt du, was noch 2010 passiert ist?
Nein.
Apple hat das erste iPad vorgestellt. Das habe ich nämlich jetzt gerade nebenbei rausgesucht, weil das doch nicht so lang her ist und trotzdem lang her ist, ne?
Absolut. Lustig. Ich meine, die EM in Österreich oder was, die WM war ja 2008, glaube ich.
Stimmt,
ja.
2008. Dort Kärnten, damit wir wieder mal Kärnten mit reinnehmen, hat ziemlich negativ in die Tasche gegriffen. Da ist nämlich nicht voll aufgegangen von dem, was sich gewisse Leute erhofft haben. Die Leute sind aber ausgeblieben.
Warte, war da was? Hypo?
Nein, Hypo war schon
viel früher, oder?
Wieder. Es war früher und dazwischen und keine Ahnung wie. Aber das war von der EM aus, da haben viele gedacht, sie werden jetzt das große Geld machen mit so, was der so Fanzonen und so Geschichten. Und ich kenne da so eine Geschichte von einem, der gar nicht so weit weg wohnt von mir zu Hause. Der hat da relativ viel investiert und dann ist keiner gekommen, ne? Oder wenig. Zu wenig. Das ist
blöd gelaufen.
Blöd gelaufen. Wie gesagt, also 2010 oder jetzt in dem Fall 2008 ist lang her, aber irgendwie auch wieder nicht so lang. Also das ist echt arg. Was auf jeden Fall lang her ist in Österreich, sind die Reichen und die Erbschaftssteuern. Aber es gibt jetzt wieder eine neue Diskussion zum Thema Reichensteuern und Erbschaftssteuern. Die Grünen haben nämlich eine Petition gestartet. Gott sei Dank haben sie erst 18.000 Stimmen, was ich jetzt so gestern geschaut habe. Und lustigerweise schreiben sie, dass sie Superreiche besteuern wollen. Aber sie definieren die Superreichen Menschen ab 1 Million Euro. Also das ist halt in meine Erachtens kein Superreicher. Und Eigenheime und KMUs sollen Ausnahmen haben. Jetzt ist halt die Frage, was sollen das für Ausnahmen sein? Am Ende des Tages trifft es aber wahrscheinlich wieder die Häuselbauer. Weil Matthias, in den letzten Jahren, wie wir wissen, war es ja so, dass viele, die ihr Eigenheim in der Nähe von Wien gebaut haben oder da beim Speckgürtel oder vielleicht in Innsbruck, Nähe Innsbruck, wenn sie noch nicht über Millionen wert sind, dann sind sie es wahrscheinlich in 10 oder 15 Jahren, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann bin ich gespannt, was dann passiert. Weil wenn das dann deine Kinder vererbst, über 1 Million an Wert, dann können die fest steuern sollen vielleicht für das, Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer, obwohl sie damit ja keinen Cent verdient haben. Und das ist schon ein Wahnsinn. Also wenn Vermögenssteuer kommen sollte beispielsweise, dann kann es ja sein oder ist es ja wahrscheinlich so, dass das jedes Jahr dann anfällt und wenn du ein Eigenheim hast, was über 1 Million wert ist, oder für mich ist es über 2, weil es halt gute Lage ist und schon lange in Familienbesitz ist oder was auch immer, dann kannst du halt fest brennen, zusätzlich zum zur Grundsteuer, ne? Also ist schon nicht schlecht.
Ich finde das immer schwer, diese Debatte, wo ich denke, dass es sich lohnt, quasi darüber ernsthaft zu debattieren, immer von dieser Neiddebatte zu trennen. Das sind im Prinzip zwei verschiedene Sachen. Also woher kommt die Motivation? Wenn so ein Vorschlag hervorgeht, und da unterstelle ich jetzt einmal, dass es bei den Grünen wahrscheinlich eher aus der Neid herauskommt. Und da habe ich persönlich auch eher Angst, dass die Formulierungen oder die Personen, die das dann treffen wird, dass das auch ganz viel mit Willkür zu tun hat. Ich fand das ganz spannend. Der Erik Demuth, der Gründer von Bitpanda, ist mittlerweile für eine Reichen- und Erbschaftssteuer, hat in einem Podcast mit dem Christian Wolf einmal erwähnt. Er hat dann leider nicht so genau ausgeführt, warum und wie, wann er das gut finden würde. Ich glaube, das könnte man mal als Kommentar bei dem Podcast von den beiden schreiben, weil die beantworten eh auch regelmäßig diese Fragen. Fände ich nämlich sehr, sehr spannend von jemandem wie dem Erik Demuth, da mal wirklich ein klares Statement dazu zu haben. Weil so wie du sagst, Philipp, wenn jemand jetzt ein Eigenheim baut im Stadtrand von Wien und dann einfach aufgrund der Lage, der Wert dieser Immobilie oder des Grundes und der Immobilie substanziell steigt, sodass quasi man plötzlich zu den Superreichen gehört, unter Anführungszeichen, nachdem wie man das halt definiert, dann ist das natürlich schon echt heftig, wenn da was besteuert wird, einfach nur aufgrund einer Bewertung von einem Ding. Und da kommen wir dann fast schon so in die Richtung, wo jetzt auch Niederlande ihre Bürger quasi bestraft dafür, dass sie eigenständig langfristig vorsorgen. Weil da, ich führe das einmal so weiter, passiert oder ist gerade Folgendes passiert. In den Niederlanden sind nämlich die Erträge oder die Buchgewinne, sagen wir es anders, die Buchgewinne von Aktien sind steuerpflichtig seit, ich glaube, es war der 15. oder 14.2. Also ganz aktuell ist das. Wir hatten es in unserer Instagram-Story. Die Niederlande führen jetzt nämlich eine 36-prozentige Steuer auf nicht realisierte Kursgewinne ein. Muss man sich einfach mal im Mund zergießen. Da merkt man wieder, dass es schon nach 18 Uhr ist. Philipp, hilf mir aus. Was ist das Sprichwort? Auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, genau.
Das war das Sprichwort, genau.
Aber es ist ja noch nicht in Kraft. Ich glaube, es ist zwar durch die Regierung, glaube ich, aber der Senat hat noch nicht zugestimmt. Und da kommt auch starker Gegenwind. Also es ist, glaube ich, noch nicht ganz fix. Es ist nur angedacht, dass sie bis zu 36% oder das soll die neue Steuer sein, auf diese unrealisierten Gewinne kommen soll. Wie gesagt, das Parlament hat es bestätigt, aber der Senat dort, der das letzte Wort hat, so auf die Art, der ist anscheinend dagegen. Also möglicherweise kommt es eh nicht, aber allein der Gedanke ist schon ein Wahnsinn, dass da die Regierung und die Mehrheit irgendwie dafür stimmt, in diesem Parlament, ist schon eine absolute Katastrophe, weil, so wie du gesagt hast, da geht es um Buchgewinne und wenn man jetzt eine Rechnung aufstellen würde, wurscht, ob es jetzt Aktien oder ETFs sind, Matthias, du willst
was? Ja, ganz kurz noch eine Ergänzung. Was sind Buchgewinne? Das vielleicht noch ganz kurz. Ein Buchgewinn ist, ich kaufe eine Aktie, die kostet um 1000 Euro. Die Aktie steigt von 1000 auf 2000 Euro. Ich habe quasi in meinem Depot 1000 Euro Buchgewinne, also Gewinne, die aufgrund der Kurssteigerung passiert sind. Das heißt, da ist kein Geld zu mir als Aktionär geflossen, sondern da ist einfach nur die Performance der Aktie ist gestiegen. Also der Kurs der Aktie ist gestiegen. Ich habe quasi Performance erwirtschaftet. Das ist dann quasi mein Buchgewinn.
Also das ist der fiktive Gewinn, kann man sagen, der nicht reale Gewinn, weil es halt einfach am Papier steht, aber du nicht verkauft hast. Und sobald du verkaufst, wird der dann eigentlich real. Und wenn man es jetzt in ein Beispiel...
Und versteuert. Er wird real, der Gewinn, und er wird versteuert.
Genau, das heißt, am Ende des Tages muss das ja sowieso beim Verkauf versteuern, bei uns in Österreich zumindest mit den 27,5%. In den Niederlanden wird jetzt eben drüber debattiert oder bis zu einem gewissen Grad beschlossen, dass es eben genau anders laufen soll, dass du gar nicht verkaufen musst, sondern wenn du Gewinne im Depot hast, einmal im Jahr vermute ich einmal, oder zum Ende des Jahres, wird dann mit 36% versteuert. Wenn man es jetzt umlegt auf Zahlen, angenommen, ich kaufe heuer für 50.000 an ETF. Irgendein ETF ist ganz egal, oder irgendeine Aktie ist ja komplett egal. So, jetzt ist das Börsenjahr super und nächstes Jahr steht das bei 100.000. So, 50.000 gewinnen. Ich weiß, es ist ein hohes Beispiel und ein unrealistisches Beispiel teilweise, aber trotzdem. So, jetzt habe ich 50.000 Buchgewinne im Depot stehen. Auf diese 50.000, auch wenn ich nicht verkaufe, müsste ich dann 17.000 Euro Steuern abdrücken. Woher nimmst du jetzt die Steuern oder das Geld? Na, entweder du musst jetzt verkaufen oder du hast es am Konto liegen. Also am Ende des Tages hast du Rendite erwirtschaftet, die aber nicht real ist, musst trotzdem Steuern zahlen und jetzt zahlst die 17.000 von mir aus. Und was ist, wenn auf einmal der Kurs wieder einbricht? Dann bist du da 50.000 und hast deine 17.000 gezahlt. Und ja, also das ist schon echt eine brutal unfaire Rechnung. Du wirst also bestraft, dass du für dich selbst vorsorgst, dich um deine Finanzen kümmerst und das Risiko selber trägst, weil der Staat hat das Risiko mit dir nicht unbedingt, sondern du trägst das. Und also da sieht man halt wieder, wie kreativ die Staaten bei neuen Steuern sind, aber bei der Umsetzung von irgendeiner neuen Technologie, beim Eindämmen von Überbürokratie oder sowas oder Ausgabenkontrolle oder Sparen als Staat, das funktioniert nicht dabei.
Oh, das ist aber böse, wenn du jetzt sowas sagst.
Oh nein. Aber es ist ja die Wahrheit, ne? Das ist ja das Problem.
Also, wieder einen Tweet vom Gerald Lorker gelesen, der hat, also auf Twitter auch, jeder, der Twitter hat, kann ich sehr empfehlen, den ehemaligen NEOS-Abgeordneten, sollte ich schon sagen, den ehemaligen Gerald. Gerald Lorker, lohnt sich zu abonnieren, der ja, teils immer wieder ganz nette Inputs und kommentiert so das politische Geschehen aus einer sehr, ja, also neutralen, also so neutral halt ein ehemaliger NEOS-Abgeordneter sein kann, aber aus einer sehr pragmatischen Brille heraus, sage ich jetzt mal. Und da hat er sich eben auch wieder kürzlich, ich finde es auch leider nicht, ich habe keinen Screenshot in unsere Gruppe gestellt, aber er hat sich auf jeden Fall dazu geäußert und jeder, der möchte, gerne abonnieren. Das ist einer von den Accounts, denen ich gerne auf X oder halt Twitter folge. Und ja, man kann nur hoffen, dass unsere heimischen Politiker sich an den Niederlanden kein Beispiel nehmen, was das Thema der Besteuerung von Buchgewinnen angeht. Ich möchte an der Stelle auch noch erwähnen, dass manche Wertpapiere in Österreich bereits genau so versteuert werden, wie es die Niederlande vorhaben, nämlich REITs und BDCs. Also das sind Aktien, ja, es sind Aktien von Unternehmen, die, ich glaube, es sind über 90% ihrer Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten müssen. REITs sind Real Estate Investment Trusts, das sind quasi Vehikel, wo dann quasi ein Unternehmen verschiedene Liegenschaften besitzt und die Mieteinnahmen quasi und der daraus resultierende Gewinn wird halt zum Großteil an die Aktionäre ausgeschüttet. Diese Unternehmen sind oder charakterisieren sich so weit, dass sie monatlich eine Dividende ausschütten und sind somit bei Dividendeninvestoren extrem beliebt. Wird auch auf YouTube immer wieder darauf hingewiesen, dass solche Unternehmen fantastische Dividendenzahler sind, weil sie einfach wirklich jeden Monat ausschütten. Und dann gibt's halt schöne Rechnungen. Ja, investiere Summe X, dann bekommst du jeden Monat 20 Euro Dividende. Hört sich am ersten Blick schön an, ist aber langfristig ein wahrer Renditekiller, vor allem wenn du ein Anleger in Österreich bist und solche Inhalte konsumierst, weil REITs, BDCs gelten in Österreich oder und die werden nach dem alternativen Immobilieninvestmentfondsgesetz versteuert. Das ist schon so trocken, dass mein Mund schon ganz trocken wird vom Sprechen. Auf jeden Fall, long story short, du zahlst halt bei REITs und BDCs ebenfalls eine pauschale Jahresbesteuerung am Jahresende. Und das zwar ganz egal, ob dein Depot im Plus ist oder also ob die Position im Plus ist oder im Minus. Du zahlst in beiden Fällen Steuern, wird eingehoben. Und da musst du auch schon, wie bekommst du das Geld für die Steuerlast? Überweist du es dir quasi hin oder verkaufst du Anteile? Das Ding ist halt, die meisten, die jetzt mit BDCs oder REITs starten und sich denken, oh ja, geil, ich krieg dann 20 Euro Dividende im Monat, die haben halt Beträge von, keine Ahnung, 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Wenn du jetzt aber Beträge hast in Höhe von 50.000 Euro in so einem REIT oder BDC, dann kommst du ganz schnell zu Steuernachzahlungen von, es sind 10%, also 5.000 Euro am Jahresende, die fällig werden. Gut, 5.000 Euro kann man vielleicht nochmal nach ein, zwei Monaten irgendwie halt sich mühsam zur Seite sparen, wenn man quasi eine Aktie verkauft oder irgendwie anders sein Auto verkauft, dass man die Steuerlast drücken kann. Aber wenn jetzt noch mehr Geld da reinkommt und die Steuerlast noch höher wird, so Philipp hat das vorher ausgeführt mit einer Steuerlast von plötzlich 17.000 Euro, na gut, das kann man dann nicht mehr allzu schnell bedienen. Und somit auch hier wieder long story short, REITs und BDCs, sind extrem unattraktiv aus Sicht eines österreichischen Anlegers. Und mir hat jemand auf Instagram geschrieben, dass seine Strategie es ist, immer vor Ende des Jahres zu verkaufen und dann quasi am ersten Handelstag des neuen Jahres wieder kaufen. Und das, ja gut, er hat quasi das System ein bisschen ausgehebelt, aber trotzdem, in meinen Augen, muss er natürlich für sich selbst entscheiden, aber in meinen Augen wäre das auch keine attraktive Strategie, weil man sich halt immer wieder drum kümmern muss, wenn man dann quasi den letzten Handelstag des Jahres verpasst, dann ist die Steuer dennoch fällig. Man verpasst auf der anderen Seite auch wieder Kurssprünge, die man entweder verpasst oder besser ist, wenn man halt dann billiger nachkauft, ist halt gut wieder. Aber man geht da ein enormes Risiko ein, man verkompliziert die Sachen dann wieder und all das ist eigentlich für die breite Bevölkerung nicht notwendig. Und das ist auch der Grund, warum ich diesem Thema jetzt nicht weiter Raum geben möchte. Philipp, dein Part, bitte, danke.
Und ich habe jetzt nebenbei mal geschaut, ein paar Reads mir angeschaut. Die letzten 5 Jahre haben die meisten sowieso Kursminus erwirtschaftet. Das heißt, du hast das nicht einmal kompensiert mit den monatlichen Ausschüttungen. Und dann hast du dann die Jahressteuer auch noch drauf. Also am Ende des Tages hast eigentlich Kapital verloren und das muss nicht sein.
Und die Quellensteuer wird auch nicht angerechnet bei den Ausschüttungen. Also das kommt ja auch noch dazu. Und das auch nur in Österreich. So in Deutschland ist das nicht so. Deswegen hast du gleich nochmal eine deutlich höhere Besteuerung auf die Dividenden. Also das macht einfach keinen Sinn für Anleger in Österreich.
Also wenn du Geld verbrennen willst, dann solltest du REITs kaufen oder bei Rendite investiert haben damals. Matthias, wir haben heute eine Mail gekriegt. Was steht da drin?
Ja, da steht drinnen, dass Rendite seinen Betrieb einstellt. Bis Ende Mai, glaube ich, läuft die Plattform oder die App noch und ab dann wird die Auszahlung von den bestehenden Projekten ein Zahlungsanbieter übernehmen. Philipp, ich habe das vor unserem Podcast in den Minuten davor durchgemacht. Für alle, die jetzt bei Rendity sind, ihr habt es wahrscheinlich...
Was ist Rendity?
Ja, genau, guter Punkt, dankeschön. Rendity war eine Plattform, wo man in Immobilienprojekte beziehungsweise in die Finanzierung von Immobilienprojekten investieren konnte. Das ist eine Crowd-Investing-Plattform. Das heißt, das war die Plattform, die hat quasi
Nachrangdarlehen angeboten.
Nachrangdarlehen, genauso von Bauträgern, die irgendwie Geld brauchten, haben sie sich als Finanzierer angeboten, beziehungsweise die Finanzierer war die Crowd, also viele Privatanleger. Und Rendity hat jetzt quasi nur die Plattform gestellt. Also die hat viele Nachfrager, Privatanleger, mit denen, die es brauchen, den Bauträgern Geld angeboten. Ist quasi Fremdkapital. Es ist kein Eigenkapital, so wie bei einer Aktie, sondern es ist Fremdkapital. Und diese Crowd, also Vielzahl an Privatanleger, konnte dann Anteile oder an Nachrangdarlehen kaufen und sich an dem Kredit des Bauträgers mitbeteiligen. Es haben im Prinzip ein bisschen höhere Zinsen gelockt als am Tagesgeldkonto. Ein ehemaliger Skifahrer hat für Rendity damals auch einen sehr erfolgreichen Werbespot gedreht. Skifahrer sind beliebte Werbemittel. Jetzt fallen mir gerade zwei weitere Finanzfirmen ein, die mit Skifahrern werben. Aber ja genau, Rendity also hat auf jeden Fall diese Immobilienfinanzierungen zur Verfügung gestellt für Privatanleger und aufgrund der hohen Zinsen, und Zinsen weiß man ja in Österreich, Zinsen bedeutet Sicherheit, hat quasi Herr und Frau Österreicher der Plattform, nicht nur dieser Plattform, sondern auch ganz vielen anderen, sehr viel Vertrauen, sehr viele Vorschusslorbeeren gegeben. Long story short, wenn man sich jetzt die Google-Bewertungen diverser Crowdinvesting-Plattformen anschaut, und da ist nicht ist Rendity nicht alleine, also es gibt auch noch ganz viele andere Anbieter, der Vollständigkeit halber, sage ich jetzt einfach noch ein paar Namen, also es gibt sowas wie Rockets, es gibt Dagobert Invest, es gibt Conda, das sind alles so Crowdinvesting-Plattformen. Und viele von diesen bieten eben auch diese Immobiliengeschäfte an. Und ja, der Österreicher, Immobilien, Zinsen, zwei Dinge, die er mag, und somit hat er da investiert. Und Philipp, ich muss sagen, ich habe auch investiert. Ich habe auch ein bisschen da herum experimentiert und habe einige Projekte gehabt. Bei einigen hat die Rückzahlung sehr gut funktioniert, aber aufgrund einfach des Zinsumfelds der letzten Jahre war das einfach wirtschaftlicher Selbstmord und die Plattformbetreiber mussten diese schwere Entscheidung im Prinzip jetzt treffen und sagen eben, sie stellen das Geschäft ein. Und ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen in meinem Rausch?
Nein, ich bin auch da dabei gewesen, aber Gott sei Dank nicht viel. Es war so eine Probiererei und eine Spielerei. Und man darf halt nicht vergessen, so wie du gesagt hast, dass die Nachrangdarlehen, du bist halt nachrangig. Das heißt, die Bank kommt immer vorher und andere Investoren kommen auch immer vor dir. Das heißt, am Ende des Tages, wenn die Kohle aufgebraucht ist, was irgendwie noch übrig ist, dann bist du der, was halt ja nichts mehr kriegt. Und da, wie du schon gesagt hast, es ist ja meistens so, dass der Bauträger wahrscheinlich einen Bankkredit sich holt oder irgendeine andere Finanzierung, zusätzlich eben dieses Crowdinvesting. Und dann bist du halt der, was als Letzter auf der Speisekarte steht sozusagen, ja, und hast das größte Risiko.
Genau, man muss aber da jetzt zwei verschiedene Sachen unterteilen. Da muss ich jetzt auch ein bisschen Rendity in Schutz nehmen. Auf der einen Seite haben wir natürlich dieses Investment in ein Nachrangdarlehen, in einen Immobilienkredit, das hochrisikoreich ist und absolut nichts für den durchschnittlichen Privatanleger. Und wenn, dann wirklich nur mit niedrigen einstelligen Prozentsätzen. Das hatten wir heute auch in unserer Instagram-Story. Und auf der anderen Seite ist eben die Einstellung des Betriebs der Plattform, also quasi eine Firma. Und die Firma hat sich jetzt im Prinzip entschieden, sich aufzulösen, zu liquidieren, sagt man. Und das bedeutet jetzt nicht, dass automatisch jedes Investment, das ich auf dieser Plattform hatte, ein Totalausfall ist. Ja, es gab und gibt viele Totalausfälle auf der Plattform und nicht nur auf dieser Plattform, sondern auch auf anderen. Aber das ist quasi das Risiko des einzelnen Anlegers, weil das ist ja das, was er unterschreibt, wenn er die Dokumente unterzeichnet.
Aber das hat auch nicht mit Rendity was zu tun gehabt, ne? Sondern mit dem Bauträger
genau,
selbst.
Weil ganz genau.
Der Rendity war ja nur die Plattform, die uns ermöglicht hat, es einfacher, diesen Deal abzuschließen und dann verzeichnen.
Richtig, genau, richtig. Und es war
trotzdem. Jetzt geht es eigentlich so weiter, dass man, so wie du vorher gesagt hast, über Lemonway das abwickelt oder vielleicht über den Bauträger selbst. Ich weiß nicht, muss man noch genau durchlesen. Ich habe nur gesehen, es war eine Liste mit allen Bauträgern oder allen Immobilien angehängt oder halt ein Link dazu. Ich gehe mal davon aus, dass die, dass du da vielleicht direkt jetzt mit denen Kontakt aufnehmen musst, wenn das die Rückzahlung länger dauert, wenn das eben das Objekt noch länger finanziert ist. Das wäre jetzt meine Vermutung, aber das müssen wir uns erst anschauen. Das können wir uns vielleicht in den nächsten Folgen dann irgendwann mit reinnehmen, wenn wir wissen, was da so, ja, wie das jetzt weitergeht.
Wahnsinn, ich sehe gerade die Liste, das sind ja wirklich drei Seiten voller E-Mail-Kontakte, also das wird nicht lustig. Ich hoffe, dass es so abläuft, dass eben Lemonway alle Auszahlungen, Zinszahlungen übernimmt und quasi weiterleitet, weil ich habe vorher den KYC bei Lemonway abgeschlossen. Ich bin draufgekommen, dass sie schon einige E-Mails geschickt haben, die waren aber alle natürlich im Spam-Verdacht, weil so scammy wie die klingen. Und ich habe sie auch schon ein paar Mal angeklickt gehabt, aber halt mir gedacht, fix nicht, das ist so ein Scam, ich falle sicher nicht ein zweites Mal drauf rein. Und jetzt habe ich vorher den KYC-Prozess noch einmal ausgefüllt und Philipp, ich sagte, ich habe geschwitzt, wie ich das ausgefüllt habe, weil es einfach so scammy gewirkt hat, den Link aufzurufen. Dann diese Seite, wo ich mir gedacht habe, so hey, das könnte 1:1 einfach eine betrügerische Seite sein. Das Mail von Rendity könnte genauso gut fake sein. Wer sagt denn, dass das echt ist? Und. Aber ich habe mir gedacht, nachdem ich jetzt keine Bankdaten eingegeben habe, keine Zahlungsmittel irgendwie freigegeben habe, sondern unter Anführungszeichen nur den Reisepass wieder hochgeladen habe. Und der Philipp schüttelt schon den Kopf. Ja, mal schauen, was passiert.
Mal schauen, was passiert, ja. Ja, also ich bin gespannt, mir ist Lemonway schon bekannt, also wir kennen das schon etwas länger, es ist so ein Zahlungsabwickler. Aber der Name ist auf jeden Fall komisch, ne? Also, ja. Also, wenn Lemonway zuhört, nimmt so einen neuen Namen vielleicht, weil das ist ja nur im Spam.
Ja, und auch, wie ich dann auswählen musste, welchen Beruf ich habe. Das war halt komplett auf US-Bürger abgestempelt mit diesen ganzen Nummern, mit den Abkürzungen, mit und. Aber ja, bin froh, dass erledigt ist. Kommen wir zu weiteren guten Nachrichten, Phil. Was hast du noch für uns mit?
FlatEx wieder mal, nämlich FlatEx Aktiensparpläne. Ganz still und heimlich hat uns ein Follower eigentlich geschrieben auf Instagram. Erst, Jungs, FlatEx hat jetzt Aktiensparpläne eingeführt. Also ich habe das in meiner App gesehen, dass der jetzt Sparpläne gibt. Und tatsächlich, wir haben dann gleich nachgeschaut und tatsächlich gibt's jetzt bei FlatEx Aktiensparpläne. Man kann jetzt ab 25 Euro Aktien besparen. Und auf der FlatEx-Seite gibt es eine Liste, wie viele das sind oder welche besparbar sind. Grundsätzlich habe ich gesehen, dass es mehr als 1000 Aktien sind. Also das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das meiste Relevante der Welt dabei. Was wir dann im weiteren Fall herausgefunden haben, war, dass sich die Kosten auf 1% pro Sparplanausführung beziehen. Bei 100 Euro wären das also 1 Euro. Ja, Matthias, es ist nicht teuer, aber nicht unbedingt, also nicht Neo-Broker-Style, aber es ist halt auch, es ist halt FlatEx und kein Neo-Broker, aber es ist eigentlich der Preis für ihn ganz okay.
Ja, es ist im Prinzip ein weiteres Angebot, wo jetzt FlatEx nachzieht und wo auch wieder das Gesamtangebot am Markt attraktiver wird und auch das zwingt wieder, ich sage jetzt mal wieder traditionellere Banken dazu, vielleicht auch den ein oder anderen Schritt in eine andere Richtung zu gehen. Ich fand den Kommentar witzig unter einem unserer aktuellen Posts, wo jemand geschrieben hat, dass er sich wundert oder dass er überrascht ist, wie lange diese traditionellen Broker oder Banken mit ihren Gebühren immer noch durchkommen. Aber es ist halt leider so, oder leider, dass halt der Großteil der Österreicher sich nicht so oft mit Finanzen beschäftigt, sich nicht aktiv um quasi attraktivere Konditionen kümmert, das Geld nicht zu Anbietern schickt, wo sie höhere Zinsen bekommen. Ich schreibe immer bei meiner Überweisung von meiner Hausbank an Trade Republic rüber, sorry, Trade Republic zahlt bessere Zinsen, Rufzeichen. Aber das dürfte Ihnen herzlich egal sein. Thema Aktiensparpläne. Wir haben eine Umfrage gemacht in unserer Instagram-Story und da die Einladung an dich, falls du uns noch nicht auf Instagram folgst, gerne das nachholen. Dort heißen wir Finanzen verstehen, underline.at. Wir haben gefragt, was nutzt du lieber, Aktien, ETF-Sparpläne oder beides? Aktiensparpläne haben 8% ausgewählt, 78% haben sich für die ETF-Sparpläne entschieden und ganze 15% nutzen beides. Ja, und FlatEx bietet jetzt auch beides an. Unterm Strich eine tolle Erweiterung für jeden Kunden bei FlatEx. Ist es das günstigste Angebot auf dem Markt? Definitiv nicht. Ist es ein Angebot, das das kompetitiv ist? Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, weil da gibt es deutlich, unter Anführungszeichen, schwächere Angebote am Gesamtmarkt. Und FlatEx hat sich einfach nur ein bisschen attraktiver gemacht.
Und das haben sie ja vor ein paar Monaten auch schon gemacht, indem sie die Dividendengebühren gestrichen haben nach vielen Jahren. Also man merkt auf jeden Fall, dass das steuereinfache Angebot in Österreich, dass das wächst, beziehungsweise die neuen Anbieter, wie jetzt eben Trade Republic, was steuereinfach ist, wie Bitpanda, was steuereinfach ist, dass dort mehr Veränderung reinkommt, dass mehr Wettbewerbsdruck reinkommt. Und das am Ende des Tages für uns Anwender oder uns Kunden immer oder in den meisten Fällen positive Veränderungen hat. In diesem Fall spannende Entwicklung. Gut, dass FlatEx da auch weitergeht. Also man merkt, dass sie nicht stillstehen und das ist eigentlich echt gut.
Philipp, Bitpanda ist steuereinfach. Bitpanda hat doch gar keine echten Aktien.
Ja, doch. Seit 29.01. haben sie es tatsächlich.
Nein.
Also jetzt noch nicht ganz. Ja, nein, doch. Oh.
Oh, ja. Darauf habe ich gewartet. Nein, also wirklich, also ja, seit...
Ja, seit 29.01. gibt es Aktien, echte Aktien auf Bitpanda. Und ich habe jetzt schon mal kurz reingeschaut bei einer Bekannten von mir. Die hat nämlich damals nicht echte Aktien bespart. Gott sei Dank nicht viel, also ein ETF war das. Und dort kann man die gar nicht mehr handeln. Das heißt, das ist jetzt schon, du kannst verkaufen, auch diese Derivate, was es vorher war, aber du kannst nicht mehr kaufen. Das heißt, das wird da ganz so farblich hinterlegt, dass das jetzt ein altes Produkt und Anführungszeichen ist, also diese alten ETF-Derivate. Das heißt, du kannst die gar nicht mehr mit denen nichts mehr machen, außer verkaufen oder drin liegen lassen. Was dann passiert, keine Ahnung, vielleicht verkaufen sie es irgendwann zwangsweise, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, jetzt gibt's echte Aktien. Das heißt, alle, die jetzt Bitpanda für Kryptos verwendet haben, können jetzt auch echte Aktien kaufen.
Ja, und das ist fantastisch im Prinzip, dass das Broker-Angebot in Österreich jetzt so einen, wieder großen Mitbewerber bekommt, weil jetzt ist es wirklich sehr leicht für jeden, da einfach wie sagt man, niederschwellig am Kapitalmarkt teilzuhaben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor vielen, vielen Jahren am Donaustrand in Linz mein Depot bei der Dardot Bank eröffnet habe, dass da ist ja alleine schon für die Depoteröffnung eine Gebühr angefallen. Jetzt nicht für die Eröffnung per se, sondern ja, so eine, diese Monatsgebühr für die Kontoführung und die Monatsgebühr für die Depotführung. Das heißt, allein dadurch, dass ich gesagt habe, okay, ich eröffne dieses Konto und Depot, weiß ich, okay, ich bin dann auch verpflichtet, diese Gebühr schon einmal mindestens für einen Monat zu zahlen. Ja, und allein, dass das sozusagen heute nicht mehr der Standard ist, auch wenn damals die Depotgebühren für die Verhältnisse dort niedrig waren, heute wäre das sauteuer, was ich damals bezahlt hatte. Und das ist schön, weil jetzt kann jeder ein Depot bei einem Online-Broker eröffnen, auch verschiedene Apps, verschiedene User-Interfaces einmal anschauen und sich selbst ein Bild machen, welcher Anbieter taugt mir, wo habe ich das Gefühl, dass ich wirklich langfristig mein Vermögen aufbauen möchte, welchen Anbieter schenke ich mein Vertrauen und so weiter und so fort. Und das ohne, dass es mich einen Cent kostet. Weil, ich meine, die besten Anbieter sind kostenlos. Flatex, Trade Republic, Bitpanda, Sunrise Capital. Ich glaube sogar, nein, die sind nicht kostenlos. Ich schaue mich gerade auf den
Beitrag. Also Steuer einfach kostenlos, ja genau. Und so wie du sagst, vor kurzem, kannst du ja sagen, vor kurzem, vor 2-3 Jahren, hat es eigentlich nur einen wirklich guten Player im Sinne von Gebühren oder kostenlosen Depotführung geben. Und jetzt gibt es 3 mit der Dardot 4, die halt zwar nicht kostenlos ist, aber jetzt haben eigentlich 4 Broker, die steuer einfach sind, die man auf jeden Fall ohne schlechtes Gewissen meines Erachtens noch nutzen kann und sich für sich das Beste rausholt. Also ist echt eine super Sache. Also wir haben da schon in den paar Jahren echt einen Haufen mitgemacht. Das ist echt lustig. Wahrscheinlich Corona sei Dank auch, dass das halt ein bisschen schneller gegangen ist, weil ich kann mich noch erinnern, zu mir ist damals der Postler gekommen bei Flatex, beim Depot öffnen, damit er meine Person verifiziert. Also heute passiert das nicht mehr.
Voll, ich musste auch sowas zur Post bringen, so dieses Postident, und wie ich das abgegeben habe, hat der Postler gesagt, na super, ist der Bausparer jetzt eröffnet? Weil das halt auch für den Bausparer typisch ist, anscheinend, dass man irgendwie so ein Postident, also dieses dürfte anscheinend nicht das erste Paket oder Brief in dieser Art und Weise gewesen sein.
Lustig, ja. lustig. Matthias, ich werde jetzt ganz kurz was ganz Verrücktes machen. In nomine Patri, e Fili, e Spiritu Sancti. Weißt du, was das heißt? Ja, wissen wir alle. Im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Warum sage ich das jetzt? Weil ich was Lustiges gefunden habe. Nämlich, ich habe es in unseren Artikel, auch in unserem Skript als göttliches Investieren reingeschrieben. Ich habe jetzt was gefunden, nämlich religiöses Investieren, die Vatikanbank. Ich habe nicht gewusst, dass es da Bank gibt, aber irgendwo müssen sie das Gold lagern. Ne? Hat jetzt 2 Investmentfonds aufgelegt, mit denen man jetzt katholisch investieren kann. Matthias, was heißt katholisch investieren? Was könntest du dir da jetzt drunter vorstellen?
Naja, es ist ja so in manchen Religionen, ich weiß, dass es auch vom Islam her, also dass auch islamisches Investieren ganz andere Regeln befolgen muss als, sage ich jetzt mal, traditionelle oder klassische ETFs oder so. Es gibt ja noch den MSCI World Islamic ETF, glaube ich. Und jetzt kann ich mir einfach vorstellen, dass ein katholischer ETF sowas Ähnliches ist. Also ich glaube, dass Katholiken Zinsen annehmen dürfen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie in Richtung ethisches Investieren geht, so in die Richtung.
Genau. Es soll so ein bisschen die bessere Version zum ESG-Investing sein. Also das ist halt deren Ansicht. Und der Fokus ist, wirtschaftlicher Erfolg kombiniert mit katholischer Soziallehre und ethisch vertretbar. Und jetzt habe ich mir so einen Fonds mal kurz ein bisschen angeschaut. Im Portfolio sind Unternehmen wie Meta, Amazon, Nvidia, Tesla, also die klassischen, was man so kennt. Was das jetzt mit ethisch vertretbar zu tun hat, weil da muss man ja auch gewisse Sachen wieder herausnehmen. Also ist auch wieder total lustig, wie sie das definieren.
Na, ethisch vertretbar, so wenig wie möglich Steuern zahlen.
Wahrscheinlich, ja. Im Vatikan oder irgend sowas, ne? Und sie investieren aber in keine Firmen in der Waffenindustrie und, was ich ganz arg finde, in keine Firmen, die Abtreibungspillen bauen oder produzieren. Das ist eh so ein Klassiker. Also da sieht man halt, dass die Kirche nach wie vor oldschool ist und das immer noch verfolgt, jetzt auch Investment. Und was noch ist, in was sie auch nicht investieren, ist ethisch problematische Geschäftsmodelle. Was immer das heißt, was da reinfällt, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht glauben, aber wenn man jetzt die ersten 10 da anschaut, das sind genau die Unternehmen, was eigentlich weltweit die größten sind, wo immer wieder ethische Bedenken immer mal wieder vorkommen, was auch immer, also was man oft hat mit schlechte Löhne oder schlechte Umweltgeschichten und so weiter. Keine Ahnung, was bei denen ethisch problematisch Geschäftsmodell ist, also in diesem Fonds.
Das heißt, die ganzen, also Algorithmen, Instagram, Suchtverhalten auf Social Media, das ist quasi ethisch quasi, ist das in Ordnung? Korrekt. Und Billigfertigung in Asien hackelt runter sozusagen. Okay, genau. Interessant. Also ein ESG MSCI World ist dann quasi ein Karton. Okay, interessant.
So, so in
war
Richtung,
mir neu,
ja.
War mir neu.
Ja, mir auch. Habe ich echt ein paar schmunzeln müssen, wo ich das gelesen habe. Ja.
Das nächste Thema.
Das nächste Thema. Das ist wieder, das ist etwas Cooles aus Österreich. Das geht's ja, das hat sich ja die meisten von euch und du, auch Matthias, wahrscheinlich jetzt in den letzten Tagen, obwohl du sehr eingespannt warst mit anderen Themen, wahrscheinlich hast du gar nicht so viel mitgekriegt.
Ich habe die heute erst quasi realisiert, was das eigentlich ist. Und ich freue mich, dass du es mir jetzt erklärst, weil ich habe nicht mehr gelesen als die Headline.
Ah, krass, ja. Und zwar, das sind jetzt eigentlich zwei Themen, kannst du sagen, in dem Ding, aber grundsätzlich geht es eher um eins. In Österreich haben wir ja kluge Köpfe, das ist man ja. Und jetzt hat ein wirklich kluger Kopf, also der Peter Steinberger, die KI-Bubble so richtig zum Explodieren gebracht. Der hat nämlich vor ein paar Monaten, ich glaube im November oder im Oktober war das, hat er Claudebot released. Was ist Claudebot? Jetzt heißt es eh schon wieder anders, aber Claudebot heißt es am Anfang geheißen. Da kann man sagen, er hat alleine mit KI und so weiter und so fort, hat er einen Agenten oder eine Umgebung für KI-Agenten gebaut. Das ist eigentlich nichts anderes als eigenständige KI-Menschen, KI-Personen, die uns ersetzen könnten, theoretisch. Das heißt, die machen eigenständige Tasks, wie E-Mails lesen, antworten, das zusammenfassen, Texte schreiben, Reisen planen, komplexe andere Sachen, aber selbstständig. Also die kriegen halt einen Task, sagen, wir müssen was und morgen unseren Report raushauen, sucht da alles zusammen, den muss gar nicht viel geben, weil der lernt selber, der überlegt das selber und baut das ganze Server so, wie es sein sollte. Und das Orge dran ist, dass wir bei jemand anderes gehört, wenn du einen Fehler drin hast beim Bauen von dem Ding, weil du musst das ja einrichten, dann überlegt der Server, wo der Fehler liegt, tut den Programmierfehler debuggen und löst den Fehler. Das ist echt arg. Auf der anderen Seite könnte es wirklich interessant sein als Zukunftsschub, weil du halt sehr viele Sachen komplett automatisieren kannst. Auf der anderen Seite darf man aber das Sicherheitsgedanken nie außer Acht lassen, weil das Ding hat vollen Zugriff. Also das ist so, wie wenn ich jetzt vor dem Computer sitze und eigenständig alles mache. E-Banking, wurscht was. Also ich kann, das ist wie gesagt, das ist ein Mensch, der halt nur viel schneller arbeitet und halt in Code arbeitet und nicht vor dem PC sitzt. Und was das Krasseste dran ist, das ist relativ, also das hat einen riesigen Hype ausgelöst. Also wirklich, so ein Hype, dass Silicon Valley und also wirklich OpenAI und Meta und die alle irgendwie das mitgekriegt haben. Und diese Agents, dieser Hype ist ausgesucht, weil es ein Open-Source-Projekt ist, eigentlich von Peter Steinberger. Und natürlich, wenn sowas funktioniert, dann geht das viral überall. Und es gibt jetzt eine Seite, die heißt rentahuman.ai. Das ist ein Social Network, kannst du sagen, für KI-Bots, die dann miteinander kommunizieren und uns Menschen mieten, damit sie Aufgaben in der echten Welt machen. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst in den USA, diese Leute, was mit diesen Werbeschildern dort stehen und das herumwirbeln und herumwerfen. Sowas hat jemand ein KI-Bot gebucht als Werbedienstleister sozusagen, weil er es so nicht machen kann, weil er ja nicht echt ist, also nicht physisch echt. Und der Mensch hat das gemacht, der Mensch ist dann bezahlt worden dafür, mit irgendwelchen Tokens oder irgendwelchen Kryptowährungen. Also das ist sowas von nicht glaubhaft irgendwie, aber es ist jetzt gerade irgendwie so.
Das heißt, ganz kurz, um das nochmal festzuhalten, habe ich dich richtig verstanden? Die KI hat einen Menschen dafür bezahlt, dass er physische Arbeit macht, weil die KI nicht selbst an der Kreuzung ein Schild herumdrehen kann.
Genau, so ist es.
What the fuck?
Wenn du das jetzt so hörst, dann ist das noch viel kranker. Aber es ist wirklich arg. Und grundsätzlich diese Technologie an sich ist ja wirklich ein kompletter Gamechanger noch einmal, weil du halt mit dem Ding oder mit diesen KI-Agents halt Menschen ersetzen kannst, vielleicht in diesen Bereichen, die jetzt die Menschen eh schon einmal unbedingt machen wollen oder die, wo die KI einfach mitlernt und halt viele Prozesse noch mehr optimieren kannst. In Zeiten von Fachkräftemangel könnte man vorstellen, dass das für verschiedene Branchen richtig interessant sein könnte. Natürlich ist es erst am Anfang. Und das Ärgste ist jetzt auch, und das ist heute erst kommen, glaube ich, oder gestern, der Peter Steinberger, und das habe ich letztens schon gelesen, hat angeblich Briefe oder Mails von Meta und OpenAI gekriegt. Und mit Angeboten. Und jetzt ist bekannt worden, dass er nach San Francisco zu OpenAI wechselt. Die haben ihn geholt, die haben sich jetzt geholt, um eben diese KI-Agenten als neues Projekt dort zu leiten. Sein jetzt OpenClaw heißt es jetzt, aber jetzt umbenennen müssen, weil Cloud sich, also von Anthropic, glaube ich, ist das. Cloud hat sich da, weil es ähnlich klingt, eben aufgeregt. Jetzt heißt es OpenClaw, ist ein Open-Source-Projekt. Und das bleibt bestehen in einer Stiftung. Aber er wird jetzt bei OpenAI als Projektmanager, als, was sind, Agent, KI-Agent, Experte oder Chef dort arbeiten. Das heißt, die haben sich den geholt. Was dort traurig dran ist, dass wir es nicht schaffen, in Österreich oder in Europa so einen Experten, so ein Talent irgendwo bei uns unterzubringen oder ihm irgendwie zu fördern, dass er es vielleicht selber aufbaut in Österreich, weil er hat schon einmal ein Unternehmen an Exit gemacht. Also der ist schon kein Unbekannter mehr. Der ist ein Programmierer mit Leib und Seele. Und die US-Konzerne haben es natürlich wieder gecheckt und holen sie jetzt diesen klugen Kopf. Ja, und uns fehlt er dann.
Verrückt, verrückt.
Wirklich vielleicht, verrückt.
Vielleicht hat er Kontakt mit dem Florian Gschwantner und der Flo holt den dann einmal in den BTM-Podcast. Das wäre richtig spannend. Vor allem, wenn er dann auch so eine Frage stellt, wie du sie gerade formuliert hast, warum quasi schaffen es wir in Europa nicht, solche Talente und so ein Umfeld zu schaffen, wo du, ja, ich meine, wir können uns alle die Frage denken, aber der ist halt direkt vorne mit dabei. Und das wäre super spannend, immer von solchen Leuten diese Eindrücke zu bekommen.
Voll. Voll, voll. Also das wäre so ein Ding gewesen, wenn das jemand in Europa, weil er hat schon mal ein Unternehmen gegründet, wenn der, glaube ich, die Rahmenbedingungen bekommen hätte und die Regierungen oder irgendwelche Unternehmen gesagt hätten, hörst, Freund, bau das bei uns da, wir geben dir alles, was du brauchst auf die Art, mach das bei uns. Hätte er das wahrscheinlich gemacht, gehe stark davon aus, weil er ist ja voll Programmierer und ihm taugt das, was ich so rausgelesen habe in vielen verschiedenen Artikeln und auch in ihrem Podcast habe ich das, glaube ich, gehört. Wäre natürlich super geil gewesen, aber natürlich hat sich OpenAI den jetzt geschnappt, also ChatGPT für alle, die halt nicht wissen, was OpenAI ist, ChatGPT gehört da dazu, oder ist da das Produkt von denen. Und ja, schade drum, aber echt eine brutal orge Story.
Wenn wir schon bei KI sind, Philipp, eine andere Umfrage, die ich auf der Instagram-Story geschalten hatte. Wenn du heute dir ein Uber bestellst, und das sind wir wieder beim amerikanischen Unternehmen, wenn du dir ein Uber bestellst heute in Wien und du hättest die Wahl, Fahrzeug mit Fahrer oder Fahrzeug, das autonom fährt, wie würdest du dich entscheiden?
Also mittlerweile, gell, traue ich mir echt fast sagen, dass es austesten wird, wenn es kein Fahrer ist, weil ich bin schon ein paar Mal mit einem Uber mitgefahren oder mit einem Bolt oder so immer, wo ich mir gedacht habe, Alter, was fährt der denn für einen Scheiß zusammen? Wirklich? Und wo ich mir gedacht habe, Alter, ob ich bei dem nochmal einsteigen wird, weiß ich nicht. Somit bin ich mittlerweile schon so weit, wenn ich mir die Zahlen anschaue, was du jetzt gleich noch sagen wirst, dann bin ich schon so weit, dass ich es vielleicht durchprobieren wird.
Ja, also die Auflösung bei unserer Community haben sich 72% dafür entschieden, in ein Fahrzeug mit echtem Fahrer zu steigen und nur 28%, oder entweder man sagt nur 28%, das würde ein bisschen pessimistisch klingen, oder man sagt sogar bereits knapp ein Drittel traut sich, in ein Fahrzeug, das autonom fährt, einzusteigen. Und ich würde mich auch eher zu der Gruppe ich tendiere auch eher in das autonome Fahrzeug zu steigen, weil mir geht's da wie dir. Ich fahre jetzt nicht so oft mit einem Uber oder Taxi, weil ich es halt unterm Strich immer noch sehr teuer finde dafür, dass wir in Wien super tolle Öffis haben. Aber jetzt bin ich doch nach einer Weihnachtsfeier mal heimgefahren, längere Strecke, und da ist dann keine Uhren mehr gefahren. Und dann das Fahrverhalten, wo ich mir denke, und nachdem ich ein paar Jahre im Außendienst gearbeitet habe und die ein oder anderen Kilometer gesammelt habe, würde ich mich als eher bequemen Fahrer, vorausschauenden Fahrer bezeichnen. Und dann bei jemandem hinten drinnen zu sitzen, der gefühlt den Führerschein seit einer Woche hat, das tut einfach weh, und da ist halt auch das Sicherheitsgefühl jetzt nicht so da. Und da denke ich, oder bin ich eigentlich überzeugt von dem, was man so hört von Leuten aus dem Silicon Valley oder aus Leuten, die in China bei den diversen Automessen dabei waren, ist das autonome Fahren meilenweit voraus und bin schon sehr, sehr gespannt und werde das sehr genau beobachten, wann in Österreich jetzt dann ob und wann in Österreich dann tatsächlich die ersten autonomen Autos auf die Straße zugelassen werden.
Und was ich da extrem arg finde, und deswegen tendiere ich auch mehr zu dem autonomen Fahren mittlerweile ein bisschen, weil Alphabet, also die Google-Mutter, hat ja mit Waymo eben ein autonomes Fahren etabliert mitunter schon. Und im Jahr 2025 haben schon über 15 Millionen autonome Fahrten durchgeführt. Also von 2024 haben sie das verdreifacht. Und heuer will Waymo, also was die Google-Tochter kostet, oder von Alphabet-Tochter, in über 20 Städte expandieren, darunter London und Tokio. Das heißt, es kommt immer näher zu uns. London ist schon ein bisschen näher wie die USA. Und wenn das dort funktioniert, weil ich habe letztens gelesen, dass London und Tokio relativ schwere Städte sind, weil erstens Linksverkehr und halt sehr viel Verkehr und sehr viel Menschen und so weiter. Wenn die das dort schaffen, dann wird die Wien auch kein Problem sein wahrscheinlich, wenn das halt rechtlich dann irgendwie geht. Wie gesagt, das ist nicht mehr weit entfernt. Und ich habe jetzt nebenbei noch kurz aufgemacht, Waymo-Unfälle. Analysen deuten nämlich darauf hin, dass die Waymo-Fahrzeuge deutlich niedrigere Unfallrate mit Verletzungen aufweisen als menschliche Fahrer. Und das ist halt schon super. Wenn das funktioniert, bitte dann sofort, weil dann hast du genau, wenn die Autos untereinander sprechen, dann wissen die ja, wann wer bremst auf die Art. Ne? Und
im besten Fall super, ja. Ne?
Das ist halt die Frage, wie es dann mit Cybercrime wieder ausschaut, wenn wir gehackt werden.
Absolut. Dann
fahren alle Autos uns nach oder was, keine Ahnung.
Oder rein.
Oder rein, ja. Ja. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber ja.
15 Millionen Fahrten, weil du das erwähnt hast, ich habe jetzt parallel kurz nachgeschaut. Möchtest du schätzen, traust du dich eine Schätzung abgeben, wie viele Fahrten Uber jeden Tag durchführt?
Boah, na.
Wenn ich es schnell runterrechnen würde, würde ich sagen, es ist irgendwie, also die 18 oder die 15, nein, wer war? Ja, 15 Millionen Fahrten entspricht in etwa 0,25% von dem, was Uber im Jahr fährt. Und wir sind bei 18,7 Millionen Fahrten pro Tag.
Ja, wow. Das ist viel.
Aber auf der ganzen Welt, weißt du, und auf der ganzen Welt ist die Elektroautos oder die Elektroautos, die selbstfahrenden Autos sind jetzt nicht auf der ganzen Welt schon ausgerollt, sondern das sind ja vereinzelte Städte. Von dem her, 15 Millionen autonome Fahrten, das ist Hausnummer.
Voll, das ist echt, ja. Ich wollte jetzt nebenbei eigentlich schauen, wie viel Uber-Fahrten Österreich im Jahr hat, weil das wäre dann echt interessant, ja. Wenn man da 15 Millionen im Jahr in Amerika hat, ist das schon ein Wahnsinn.
Voll. Während du noch suchst, kann ich noch was einwerfen. Ich war super überrascht, wie günstig ein Uber ist von um 4 in der Früh von Wien zum Flughafen. Also super schnell da, innerhalb von 5 Minuten. Und ich habe gezahlt für eine 25 Minuten Fahrt 22 Euro ohne Trinkgeld. Also das war der Preis ohne Trinkgeld und dann halt mit Trinkgeld entsprechend mehr. Aber ich erinnere mich nämlich an eine Fahrt, wo ich vom Flughafen quasi dieselbe Strecke retour gefahren bin. Und da habe ich, glaube ich, 55 Euro bezahlt mit dem Taxi. Und ja, das war unschön.
Das ist ein Wahnsinn, ja. Ja, leider finde ich jetzt sogar nicht wirklich was dazu. Aber ich gehe mal stark davon aus, es werden keine vielen Millionen sein. Somit ist 15 Millionen schon sehr, sehr eine gute Zahl für, sagen wir mal, österreichische Verhältnis. Wäre schon brutal. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so rauskommt. Und mittlerweile bin ich wirklich so, dass ich es, glaube ich, mir zutrauen würde, weil wenn ich mir die Daten und die Statistiken anschaue, dann ist es einfach besser.
Speaking of österreichische Verhältnisse, Österreich-Blog, jetzt oder heute mit Andritz.
Genau, mit Andritz. Andritz ist der Weltmarktführer oder ein Weltmarktführer aus der Steiermark. Und das ist, also eigentlich machen die Turbinen oder eben so Maschinenbau. Und sie wandeln sich jetzt gerade vom reinen Maschinenbauer zum Dekarbonisierungsunternehmen, wenn ich es eh rauskriege, aber ich glaube schon, ja. Heißt, sie bauen Wasserstoffanlagen, um den CO2-Ausstoß zu senken. Und eine solche Gigafactory ist in Erfurt schon letztes Jahr online gegangen und produziert jetzt grünen Wasserstoff. Was machen sie jetzt mit dem grünen Wasserstoff? Sie verkaufen den an zum Beispiel Stahlproduzenten wie Salzgitter in Deutschland als Energieträger, als Brennstoff etc., um eben grünen Stahl zu produzieren. Das ist ja so das Next Big Thing in der Industrie. Und Außerdem ist Andritz ein Unternehmen im Vergleich zu vielen anderen, was jetzt gerade die Probleme haben, die jetzt aktuell massiv Personal aufbauen und stark suchen. Und sie investieren in Weiz und Linz, weil da bauen sie jetzt dort wasserstoffgekühlte Generatoren, um die dann direkt per Schiff über die Donau weltweit auszuliefern. Und erst heute im Ronsheimer Podcast habe ich gehört, dass wir in Europa Weltmarkt für den Turbinenbau sind, und dazu zählt auch die Andritz. Das heißt, die Amerikaner brauchen uns für Turbinen und auch die restliche Welt, weil das so spezifische Bauten oder Geräte, Maschinen sind, die Chinesen, die Amerikaner so nicht bauen können. Ja, Matthias?
Und da möchte ich ergänzen, dass jeder, der einen Job sucht, wo er richtig viel Geld verdienen kann, ist Andritz genauso eine Firma, weil die suchen händeringend nach Top-Mitarbeitern, die bereit sind, einen Reiseaufwand in Kauf zu nehmen, die eben dann nach Amerika fliegen, nach China fliegen, die Turbinen dort einstellen, warten, Revisionen machen, und diese Firmen zahlen massiv gutes Geld. Und ich kenne jemanden, der bei Andritz arbeitet, also ich kenne ein paar Leute, die bei Andritz arbeiten, und nicht nur diese Firma, sondern wir haben auch in Österreich ganz viele andere spezialisierte Unternehmen, teilweise sogar Familienunternehmen, die Weltmarktführer sind in den Bereichen, die eben so, unter Anführungszeichen, kann man das sagen, Montagearbeit? Ist das ein Zutreffer?
Wahrscheinlich so eine Richtung, ja.
Ja, also würde ich sagen, gut bezahlte Montagearbeiter, die quasi, also Facharbeiter aus Österreich, die in die Welt entsandt werden. Und ja, da braucht es dann, weiß nicht, was es da braucht, aber ich denke mal, diese Reisebereitschaft ist halt genau der Preis, den eben viele nicht sich antun möchten. Aber wer da in seiner Jugend, sage ich jetzt einmal, einige Jahre mal ordentlich reinbuttert, ich kenne jemanden, der hat sich jetzt ein großes Haus gekauft in Oberösterreich, ist noch keine 30 und ja, war halt dafür in den letzten Jahren viel unterwegs.
Ja, und das ist halt auch der Vorteil bei uns in Europa. Wir haben halt das, was wir bauen, also das, was wir wirklich gut bauen können, wie zum Beispiel eben so Turbinen, wie so Maschinen, das hat auch richtig gute Qualitäten. Das wird halt weltweit sehr geschätzt. Und da könnte halt Andritz zukünftig echt spannend sein, weil es wird ja immer mehr, aufgrund dieser KI-Expansion, wird ja immer mehr Energienachfrage. Das heißt, je höher die Nachfrage ist, desto höher desto mehr Energie brauchen wir, und die können wir mitunter durch Wasserkraft erzeugen, durch Sonnenkraft und verschiedene andere Bereiche. Und da braucht man der Turbine bei der Wasserkraft, und die wird halt immer mehr nachgefragt. Es gibt auch Gasturbinen, also man braucht ja überall so eine Turbine. Und was auch noch spannend ist, was ich mir angeschaut habe, das Projekt Metris, nämlich gemeinsam mit Microsoft hat Andritz das autonome, wenn wir schon wieder bei autonome sind, autonome Fabriken zur Marktreife gebracht. Ab heuer 2026 soll es nämlich möglich sein, dass diese Zellstofffabriken also weltweit fast komplett autonom laufen. Das heißt, die KI kennt dort die Fehler oder erkennt die Fehler, bevor sie entstehen, und optimiert den Energieverbrauch auch noch zusätzlich in Echtzeit. Das heißt, du hast auf der einen Seite Optimierung bei der Produkterstellung, die Qualität steigt, und auf der anderen Seite verbrauchst weniger Energie. Also ein riesiger Hebel für die Marge der Kunden, die Anlagen von Andritz dann kaufen oder umbauen lassen. Und weil das hochtechnologische Anlagen sind, so wie du schon gesagt hast, brauchst du wirklich gute Mitarbeiter, Facharbeiter, die eben genau das warten können. Und die werden halt gut bezahlt, und die Firmen zahlen das auch, ne? Und die weiteren Kernfaktoren sind eben diese Pulp and Paper, also eben diese Zellstofffabriken, die eben weltweit optimiert werden, aber auch eben neue Versionen gebaut werden für Asien, da ist eine starke Nachfrage, oder eben diese Metris-Fabriken, Hydropower, also Modernisierung von diesen bestehenden Kraftwerken für die Energiegewinnung, wie zum Beispiel die Kraftwerke in Slowenien, wahrscheinlich auch in Österreich genauso, und verschiedene andere EU-Länder, um die eben zukunftsfit zu machen für die nächsten 30, 40 Jahre. Also sind die riesige Projekte. Und eben dieses Green Steel-Thema, was ich vorher schon angesprochen habe, wo sie eben diese Anlagen liefern, um diese Stahlproduktionen von Kohle auf Wasserstoff und Strom umstellen zu können. Und nachdem wir im Österreich-Blocker immer wieder die Aktie anschaue, hat die letztes Jahr eine gute Performance gemacht, wirklich gut eigentlich mit 26%. Und der Total Return, das ist immer das Spannende, also das, was du wirklich verdient hast in den letzten 5 Jahren, Der liegt bei 102%, was pro Jahr 15,1% entspricht. Also für längerfristige Investoren eine tolle Performance. Und wir persönlich nehmen sie auch immer mit. Die andere ist ja bei uns in unsere Sunrise-Fonds auch mit dabei, in die wir investiert sind. Also alles in allem ein super interessantes Unternehmen in einer Nische, die man so vielleicht gar nicht so mitbekommt, weil es halt wir eigentlich nur die Produkte davon noch kennen, also die was maschinell hergestellt werden, wie diese Zellstoffe zum Beispiel oder eben die Energie. Aber ein super spannendes Unternehmen, das sicher einen guten zukünftigen Stand hat, wenn sie eben genauso so KI-Modelle mit einbauen oder eben Wasserstoff. Also bin echt gespannt, wo das hingeht und echt ein cooles Unternehmen aus Österreich, würde ich mal sagen.
Und das ist auch das Schöne an diesen globalen Investmentfonds. Also ganz egal, ob jetzt bei irgendwelchen globalen ETFs oder so wie bei uns bei den Sunrise-Fonds, du musst dich halt nicht drum kümmern, solche Unternehmen ausfindig zu machen, weil, so wie du gesagt hast, Philipp, die letzten 5 Jahre 15% im Jahr, das ist eine saubere Performance. Und in meinem Fonds ist die Firma und auch ganz viele andere, die ich vermutlich auch nicht kenne, nicht einmal gehört habe, den Namen, drinnen. Und das ist schön, weil hätte ich ein Depot bestehend aus Unternehmen, die ich kenne, was hätte ich da drinnen? Ich hätte Apple, Microsoft, Alphabet, Meta vielleicht noch. Also ich hätte eh nur die großen Tech-Unternehmen, aber auf Seiten der Industrie, des Baus, Rohstoffe etc. pp., da hätte ich als Privatanleger ja keine Ahnung, wo fange ich an, wo höre ich auf, welche Firma kann ich da wirklich ernst nehmen, welche nicht. Und so ein globaler Investmentfonds, der nimmt mir da die Arbeit ab. Und ja, das ist schön. Also das finde ich schön, weil somit brauche ich mir da jetzt keine Gedanken machen. Andererseits machen sich viele Leute, das ist ein schlechter Übergang, viele Gedanken um das Thema Steuern. Nämlich jetzt einmal mehr im Community-Blog haben wir nämlich wir haben nämlich auf Instagram eine Frage bekommen. Philipp hat sie mir auf WhatsApp geschickt mit der Info, gute Frage für dich, Matthias. Und ich habe nur geantwortet, die Frage werde ich fix nicht live im Podcast beantworten. Warum? Nichts böse gemeint, schon gar nicht, weil es war wieder ein Florian. Also ich glaube, es war beim letzten Mal auch ein Florian, der eine Steuerfrage hatte. Und jetzt einmal mehr eine Steuerfrage von einem Florian. Ich hätte gerne ein Muster. Schauen wir mal, was nächste Woche für eine Frage reinkommt. Genau, es geht einmal mehr um die, Ausschüttungsgleichenerträge. Ich lese mal vor, die Nachricht auf Instagram eingegangen. Zur Frage am Ende eurer aktuellen Podcast-Folge habe ich eine tiefergehende Frage. Die Dividenden eines Ausschütters werden ja zu 60% versteuert, Klammer, so wie bei mir. Ich habe aber zusätzlich noch ausschüttungsgleiche Erträge gezahlt. Ist das dann nicht eine doppelte Besteuerung meines Ausschütters? Und wann werden die restlichen 40% der Dividenden besteuert? Beim Verkauf ja, aber dann nur xx unterschiedliche Dividenden besteuert. Das ist mega kompliziert. Und der letzte Satz hat es mir besonders angetan. Das erscheint mir mega kompliziert. Und ich gebe dem lieben Florian recht. Ja, es ist sehr kompliziert. Es fängt schon damit an, dass Dividenden Dividenden nicht mit 60% versteuert werden, der Käst, auch nicht im Fonds, sondern diese Sonderregelung betrifft nur Substanzgewinne innerhalb von, die innerhalb des Investmentfonds anfallen. Und das Thema rund um die ausschüttungsgleichen Erträge ist sehr komplex. Das ist kein Thema, das man sich jetzt gerne mal am Abend durchliest, vorm Schlafen gehen. Wobei, könnte das Einschlafen ein bisschen schneller gehen. Meine Antwort, und jetzt muss ich mir die Antwort auf Instagram kurz aufmachen. Ich hoffe, da erscheint jetzt kein riesiger, lauter Text von irgendeinem Reel. Genau, meine Antwort war: Dividenden im Ausschütter werden immer mit 100% Käst versteuert. Die reduzierte Kästbelastung betrifft nur Substanzgewinne, die im Fonds anfallen, wie gerade ausgeführt. Wie das im Detail abläuft, der Kundenservice deines Brokers freut sich über deinen Anruf. Long story short, wenn's Wetter passt, Skifahren gehen und das Wissen haben, dass sich über solche Fragen die Profis von den diversen Brokern machen müssen und nicht wir.
Also am Ende des Tages einen Fonds nehmen, den man nehmen will, einen Steuer einfach einen Broker nehmen und drauf vergessen, weil es wurscht ist, weil es eh der Broker macht.
Ja, es gibt andere steuerliche Themen, auf die man achten sollte, wo es auch wirklich Sinn macht, darauf zu achten. Ich gebe jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ETFs, vor allem früher gab es viele ETFs, die in Frankreich aufgelegt wurden. Ich glaube, da war Luxor daheim, die sind jetzt übernommen worden. Oder irgendwer hat Luxor, ja, wie auch immer. Es gab auf jeden Fall es gibt ETFs, die sind in Frankreich aufgelegt. Für uns in Österreich natürlich super mühsam, weil man da eine höhere Steuerlast hat. ETFs, die hingegen in Irland oder in Luxemburg aufgelegt sind, da kennt man einen ersten zwei Buchstaben der ISIN, nämlich IE oder LX. Für Luxemburg müsste das sein. Die
LU,
sind,
glaube ich.
LU, ja, stimmt, LU, danke. Die sind steuerlich am attraktivsten, weil die halt entsprechend attraktive Steuergesetze haben. Es gibt auch Investmentfonds, die sind in Deutschland aufgelegt mit DE. Für uns in Österreich auch nicht sonderlich optimal. Das sind Hebel, die habe ich, die kann ich, auf die kann ich achten. Aber wenn ich das erreicht habe und weiß, in was ich investiere, dann bin ich eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt. Und wenn ich eben dann schon noch einen steuereinfachen Broker habe, ja gut, dann habe ich eh schon alles gemacht, damit ich möglichst wenig Aufwand habe. Und ja, Fragen zur Thesaurierung immer gerne, kein Thema, ich beantworte die auf Instagram sehr, sehr regelmäßig, kommen echt viele rein. Auf unserer Website haben wir auch zu dem Thema schon viele Blogartikel geschrieben, auf der Steuerseite schon viele Anhaltspunkte gegeben, damit man das ein bisschen besser versteht, weil ich verstehe schon die Leute, die sagen, naja, ich möchte aber schon wissen, warum ich jetzt plötzlich ein Minus auf meinem Verrechnungskonto habe, ist komplett legitim und bitte, wir meinen das nicht irgendwie persönlich oder böse oder wenn wir irgendwie so sagen, sowas wie einfach nicht drum kümmern, weil für uns, wir haben halt die Frage schon 100 Mal für uns beantwortet und auch anderen beantwortet und am Ende des Tages sind das so Sachen, die können wir, also die Höhe der Thesaurierung oder die Höhe der ausschüttungsgleichen Erträge, das ist nichts, was in unserem Ermessensspielraum liegt. Das können wir nicht beeinflussen. Ich kann beeinflussen, ob ich einen ETF habe, der in Luxemburg oder in Frankreich aufgelegt ist. Das kann ich beeinflussen. Da lohnt es sich quasi zu recherchieren. Aber die Höhe oder die Art der ausschüttungsgleichen Erträge, wann da wie Steuern eingehoben werden, in welcher Höhe, das kann ich als Privat, oder da kann ich null machen, da bin ich komplett ausgeliefert, dass mein Broker sauber arbeitet und da deswegen auch der Appell, einfach mal den Broker anrufen, Kontakt aufstellen, herstellen, wenn es einem interessiert und dann mit dieser Frage sich an den Kundenservice des Online-Brokers zu wenden, weil der Kundenservice von, also die Broker, die einen guten Kundenservice haben, die sind da ziemlich stolz drauf und die haben da ziemlich starke Mitarbeiter sitzen. Also sehr gerne einfach mal die Nummer anrufen, die bei den diversen Websites dann unten steht und mit dem Kundenservice plaudern. Glaubt's mir, die freuen sich sehr über Anrufe. Also das meine ich jetzt wirklich ernst und nicht sarkastisch, auch wenn es schon ein bisschen später ist von der Stunde her.
In diesem Sinne war wieder eine vollgepackte Folge. Heute haben wir echt viele Themen abgearbeitet. War echt cool wieder. Lustig, dass du das eine überhaupt nicht mitkriegst hast, aber cool, dass wir da was zeigen oder was in den Kopf bringen können, was du nicht gewusst hast. Ja, in diesem Sinne sind wir wieder am Ende. Wir freuen uns natürlich immer auf eine 5-Sterne-Bewertung. Da hilft es uns natürlich, damit wir sichtbarer werden und dass andere auch noch diese wertvollen Infos mitbekommen. Und natürlich Fragen, Wünsche, Anregungen, Feedback, immer her damit, via Spotify, via Social Media, via E-Mail. Ja, danke fürs Zuhören, danke Matthias für die Zeit und ich sag tschüss.
Danke Philipp für die fantastische Podcast-Vorbereitung einmal wieder. Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.